Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Genauso, guten Abend. Der Deutsche Podcastpreis. Eigentlich hätte er heute zum ersten Mal in Berlin verliehen werden sollen.
Doch so eine große Gala mit vielen Anwesenden fällt natürlich gerade wegen der Corona-Pandemie aus.
Stattdessen ist der Deutsche Podcastpreis gerade eben im Rahmen eines Podcasts vergeben worden. Wir feiern jetzt die Aftershow-Party, genauso virtuell.
Die Sieger des Deutschen Podcastpreises, das ist unser Thema in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute aus den USA vom Medienanalysten Ken Doctor. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Coronavirus auch auf die Medienbranche und macht sich wirtschaftlich große Sorgen. Ken Doctor sagt, die Medien könnte es sogar schlimmer treffen als bei der Finanzkrise. Damals gingen die Einnahmen bei den Nachrichtenmedien in den USA um 19% zurück und kamen nicht wieder, als es der Wirtschaft irgendwann wieder besser ging. Ken Doctor sagt, Zitat, die Werbeeinnahmen für Nachrichtenmedien werden gerade einfach weggewischt. Es ist schon jetzt schlimmer als in den Jahren 2008 und 2009. Für einige Medien ist das ein Ereignis, das sie völlig auslöscht. Ich habe keine Ahnung, wie diese Medien zurückkehren können.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Neben all den gesundheitlichen Sorgen und dem Stresstest für das Gesundheitssystem ist das neuartige Coronavirus vor allem auch ein Beschleuniger. Ein Beschleuniger der Digitalisierung, aber auch ein Beschleuniger des Medienwandels mit all den Vor- und Nachteilen. Das bedeutet auch, wer bisher auf der Verliererseite der Digitalisierung und des Medienwandels stand, wird jetzt noch härter getroffen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das auch als Podcast verfügbare Medienmagazin.
Jo, und es sind ja auch gerade echt gute Zeiten zum Podcast hören, um viele und auch genauso viele möglichst lange Podcasts zu hören. Wir wollen heute Abend auch aber gar nicht so viel über die Corona-Pandemie reden. Abschalten ist ja auch mal wichtig, aber trotzdem ist sie dennoch anders für das, was wir heute Abend machen.
Ja, wir starten heute Abend die Aftershow-Party zum Deutschen Podcastpreis. Wir nennen sie jetzt mal so ein bisschen anmaßend, weil die Verleihung selbst in Berlin nicht als die große Gala stattfinden kann heute Abend. Stattdessen gibt es seit einer guten halben Stunde eine etwas andere Preisverleihung, nämlich als Podcast. Den könnt ihr abrufen auf der Website des Preises deutscher-podcastpreis.de.
Ja, und das geht ja nicht. Da gibt es schon mal den Deutschen Podcastpreis. Die ganze Branche packt mit an und dann kann er nicht gefeiert werden. Dachten wir, wir helfen mal nach hier in eurem kleinen befreundeten Medienmagazin und machen so eine richtige Aftershow-Party. Dennis, was gehört da eigentlich so dazu? Ich weiß gar nicht, ich habe hier schon mal unseren alten Nova-roten Teppich rausgekramt, hingelegt. So. Bist du heute? Wir sind ja auch Social Distance.
Ich bin im Smoking.
Smoking, ja. Ich
trotzdem
bin,
hier?
Ich habe dann doch die Trainingshose angelassen.
Ach
heute.
Doch.
Ja, ja. Muss ich sagen. Ich sende aus Berlin übrigens, also Social Distance funktioniert schon mal bei uns.
Okay. Ja, gut. Ich habe den Köln und das ist, glaube ich, die 1,5 Meter sind damit gewahrt.
Wir haben ganz knapp geschafft, ja.
Und irgendwo habe ich gerade auch gelogen, aber wo verrate ich nicht. So, für den Deutschen Podcastpreis haben sich Radiosender, Streaminganbieter und Vermarkter ja zusammengeschlossen.
Genau, und auch das Deutschlandradio gehört mit zu den Partnern des Preises.
So, und dann hat entschieden das Publikum in einer Kategorie, also wir alle, und eine Crowd-Jury aus der ganzen Branche. Die besteht aus 150 Leuten. Das als kurze Info vorab, einer davon war ich.
Ja, und wie sich das für eine Aftershow-Party gehört, frage ich auch mal erstmal bei den Organisatoren, wie so ihr vorläufiges Fazit ist. Ich habe heute Nachmittag mit Grit Leithäuser von der organisierenden Radiozentrale gesprochen. Wir haben uns zu einer Videokonferenz verabredet und da hat sie mir erst einmal erklärt, was uns jetzt bei dieser alternativen Audiopreisverleihung erwartet, die seit einer guten halben Stunde im Netz ist.
Wir haben unsere beiden Moderatoren, Micky und Ariane, gebeten, in einem Studio, in einem Podcast-Format die Verleihung vorzunehmen. Damit ist natürlich auch eine gewisse Stimmung trotzdem noch entstanden, sodass die beiden das auch sehr locker, sehr unterhaltsam und einfach authentisch machen konnten. Wir haben mit den Gewinnern gesprochen, wir haben die also live zugeschaltet, Telefonschalte, sodass man auch die Entscheidung am Ende, wer pro Kategorie gewonnen hatte, live, auditiv mitbekommen konnte. Und so haben wir einfach gesagt, wir machen aus der Not eine Tugend und in der Tat, das Audioformat war das Passende. Vielleicht haben wir damit auch Maßstäbe gesetzt für andere Verleihungen oder für andere Veranstaltungen, die jetzt abgesagt werden mussten, die sich vielleicht auch an so einem Format orientieren können. Und in Zukunft werden wir vielleicht mehrere Verleihungen in auditiver Form irgendwo hören. Wer weiß.
Das wäre ja auch irgendwann verrückt, wenn zum Beispiel der Deutsche Fernsehpreis auf einmal wieder im Fernsehen zu sehen wäre.
Ja.
Aber lass uns mal weiterschauen. Wir wollen ja in dieser Stunde, in einer Stunde was mit Medien, auch mit den Siegern ein bisschen feiern, dass wir sozusagen eine akustische Aftershow-Party haben. Und so eine typische Frage, die man dann ja auch einem Organisator immer stellt, ist: Wie zufrieden seid ihr? Wie fällt da dein persönliches Fazit aus?
Mit dem gesamten Projekt, ich glaube, da können wir sehr stolz und sehr zufrieden sein. Wir haben einen Preis geschaffen, der überfällig gewesen ist. Das war uns klar, deswegen haben wir das ja auch ins Leben gerufen. Wir wussten, dass das auch ein sehr großes Projekt ist, dass das viel Arbeit kostet. Da haben aber wirklich viele Personen, viele Unternehmen mitgeholfen. Wir haben uns das aufgeteilt. Am Ende, die Krönung ist immer das Live-Event, völlig klar. Und das ist dann auch die Belohnung, wie du schon sagst. Man steht dann da und freut sich an dem Abend, wenn die Verleihung über die Bühne gegangen ist. Dieses Gefühl haben wir jetzt nicht, das können wir nicht haben. Aber ich glaube, wir haben unter den Umständen wirklich das Beste draus gemacht. Und wer weiß, was nächstes Jahr ist, 2021, sehen wir das uns dann doch alle live und auf einer Bühne.
Es gab ja sehr viel Teilnahme und auch auf Twitter konnte man sehr viele Reaktionen lesen. Es gab auch zwei kritische Punkte. Einmal, dass auf der Nominiertenliste nur die üblichen Verdächtigen waren und dass man erst gar nicht wusste, wer steckt eigentlich hinter der Crowd-Jury. Was sagt ihr zu der Kritik?
Wir sind der Kritik ja begegnet. Natürlich lernen auch wir in solchen Situationen, mit neuen Situationen umzugehen. Die Crowd-Jury ist mittlerweile veröffentlicht. Wir haben mit Einverständnis auch der Juroren diese Namen auf die Webseite gestellt. Jeder kann sich dort diese Liste angucken. Und was heißt die üblichen Verdächtigen? Ich denke, bei so vielen Juroren, und ich meine knapp 150 Juroren ist wirklich viel, kristallisieren sich am Ende dann doch die Arbeiten raus, die die meisten gut finden. So sind die Bewertungen auch abgegeben worden. Die Ergebnisse, die wir jetzt haben, ich finde, die sind auch wirklich auszeichnungswürdig. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur übliche Verdächtige sind. Die haben sich durchgesetzt und das war deutlich sichtbar in den Ergebnissen. Insofern können da alle zufrieden sein, da bin ich relativ sicher.
Jetzt ist es so mit der Radiozentrale, seid ihr auch beim Deutschen Radiopreis engagiert. Wenn du jetzt mal die beiden Gattungen vergleichst, wo gibt es da vielleicht beim Podcasting Unterschiede?
Beim Deutschen Radiopreis zeichnen wir ja die Radiomacher aus. Die Leute, die jeden Tag hinter den Mikrofonen sitzen und jeden Tag gute Radioprogramme, gute Reportagen, gute Shows machen. Das ist dort dieser Fokus. Beim Deutschen Podcastpreis haben wir mittlerweile eine schier unübersichtliche Anzahl an Podcasts, die es ja gibt. Das zeigt ja aber auch, dass dieses Interesse, sich mit bestimmten einzelnen Themen tiefer auseinanderzusetzen, da ist. Das ist aber ein anderes Hörerlebnis und es ist auch ein anderes Interesse oder Bedürfnis, was damit bedient wird. Auch hier sind ganz viele Macher mittlerweile entstanden, die man zum Teil gar nicht so kennt. Ich finde auch, dass der Deutsche Podcastpreis auch Formate oder Nominierte, wie zum Beispiel Bestatten Hauder, hervorgebracht hat, die vorher garantiert nicht den meisten der Juroren bekannt gewesen sind. Also auch hier hat sich ein bisschen gezeigt, wer alles gute Projekte macht. Und das sollte auch Ziel sein, dass wir so ein bisschen mal einen Überblick geben über diese deutsche Podcast-Landschaft, die wirklich groß ist und sich immer weiterentwickelt. Und ich denke, das ist uns gelungen mit diesem Preis.
Sagt Grit Leithäuser von der Radiozentrale. Ihr hört Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das über den Deutschen Podcastpreis berichtende Medienmagazin.
Wir können euch in wenigen Minuten von den Siegern berichten und Siegerinnen. Wir werden auch mit einigen von ihnen sprechen, sie anrufen und gratulieren, telefonisch, wie man das heute so macht. Und jetzt kümmern wir uns erst einmal um zwei Menschen, die sich diesen Abend bestimmt auch anders vorgestellt haben. Die beiden Moderatoren des Abends, Ariana Barbori und Micky Beisenherz.
Tja, Ariana kennen wir aus dem Podcast Herrengedeck. Micky beispielsweise aus Juwelen im Morast der Langeweile. Und jetzt sind sie live bei uns. Guten Abend, Ariana und Micky.
Hallo.
Hallo. Guten Abend.
Ha. Mal ganz ehrlich, seid ihr jetzt am Ende nicht vielleicht doch ein bisschen froh gewesen, dass die feine Abendgarderobe im Schrank bleiben konnte?
Ja, also Ariana trug ja feine Abendgarderobe, ganz im Gegensatz zu mir. Also Ariana war hervorragend und geschmackvoll gekleidet. Also sie hat im Grunde genommen nochmal so 15% draufgelegt zu dem, wie sie sonst rumläuft.
Ich kenne das aus dem Homeoffice gerade, ne? Also wie man sich anzieht, so wirkt dann auch gleich die ganze Arbeit, oder?
Aber ich muss auch sagen, es sind nicht nur 15% gewesen, die ich drauflege, sondern 15 Promille. Für mich ändert sich gefühlt nicht so viel, weil ich habe mir jetzt zu Hause einen reingestellt, ehrlich gesagt. Und außer, dass ihr alle fehlt, ich finde es ziemlich feierlich. Im Moment ist es natürlich schade, dass wir uns nicht sehen, aber ansonsten Stimmung ist da.
Wie war das denn für euch, die Preisverleihung nicht bei einer Gala steigen zu lassen, sondern jetzt tatsächlich als Audioformat? Grit Leithäuser meinte eben, dass da eine gewisse Stimmung entstanden ist.
Was heißt das? Also noch vager kann man es ja wirklich kaum ausdrücken. Also eine gewisse Stimmung.
Ja, dann füllt das jetzt mal ein bisschen.
Gab es eine gewisse Stimmung, gab es da zwischen Armin Maiwes und dem Typen, der da auf der Liege war, während er in der Bratwurst. Also das ist ja, sagt ja gar nichts aus. Ich versuche jetzt mal dem vorzugreifen. Also es gab auf jeden Fall eine gewisse Stimmung zwischen Ariana und mir. Und die war gut, sofern ich als Mann mit einem Riesenego das überhaupt beurteilen kann.
Das hat gerade in der Leitung geknackt, Micky. Du hast gesagt, als Mann mit einem Riesen und dann habe ich nicht mehr verstanden.
Ego, mit einem Riesenego.
Alles klar, also, alles klar.
Die Stimmung war gut. Sehr froh. Die Stimmung war gut, ja.
Wie ist das eigentlich so, wenn ihr jetzt war es ja so ein Moment bei der Aufzeichnung und bei der Preisverleihung und auch vielleicht auch im Vorfeld bei der Vorbereitung, dass ihr ja euch nicht nur mit eurem eigenen Podcast-Projekten beschäftigt habt, sondern ja auch ein bisschen mehr mit der Branche und auch mit den anderen Formaten, die es dort so gibt. Was habt ihr über den Podcast-Bereich gelernt in der Zeit?
Ich habe ehrlich gesagt vor allem gelernt, dass es unfassbar lange Podcasts gibt. Ich dachte so, alle im Podcast-Game bewegen sich zwischen, sagen wir mal, 20 Minuten und maximal 2,5 bis 3 Stunden. Und habe mich dann wiedergefunden, dass ich mir Formate angehört habe, die 8 Stunden gingen. Das war interessant, ja. Schöne Grüße.
Ja, das ist wahr. Also es gibt ja wirklich tatsächlich unglaublich lange Podcasts, wo man das Gefühl hat, irgendwann hat nur einer das Stoppwort vergessen. Ansonsten fand ich es schön bei der Veranstaltung und deswegen bedauere ich es auch ein wenig, dass es eben nicht auf der großen Bühne stattgefunden hat, zu sehen, wie sehr sich die Preisträger ehrlich über ihren Preis und die Anerkennung ihrer, Klammer auf, journalistischen, Klammer zu, Leistung gefreut haben. Ja. Übrigens im Umkehrschluss war es auch interessant zu sehen, dass der ein oder andere in Anbetracht des Nichtgewinnens meines Erachtens die Etikette etwas deutlicher verloren hat, als man es jemals erwartet hätte. Und da merkt man dann doch, dass das gestandene Journalisten offensichtlich etwas eleganter mit Größen wie Herbert Grönemeyer oder so umgehen können, als mit Redakteurinnen, die dann statt ihrer einen Preis gewonnen haben. Fand ich interessant.
Woran liegt das, dass Podcasts so ein Herzblutding sind?
Naja, in dem speziellen Falle, den ich da angesprochen habe, liegt das vor allen Dingen an einem extrem großen Ego, das in den letzten Jahren offensichtlich ein bisschen zu heftig gefüttert wurde. Ansonsten hat das natürlich viel damit zu tun, dass das ja etwas ist, was ja eben nicht einfach nur ein schales Hobby ist, sondern eine Leidenschaft und ein echter Beruf.
Ich glaube auch, die Podcasts werden wir halt vor allem, wie ihr schon angesprochen habt, gerade davon ausgemacht, dass halt nicht ein riesiger Sender oder Konzern in den meisten Fällen zumindest dahinter sitzt und irgendwie mit dem Dirigentenstab wippt und diejenigen, die ihn moderieren, die führen dann nur aus, sondern eigentlich alle, die einen Podcast machen, den wirklich von Anfang bis Ende selber gestalten und produzieren. Und da steckt man natürlich dann alles rein.
Wobei es ja mittlerweile schon auch eine Professionalisierung gibt. Und dann haben wir so Player wie die Streamingdienste, die da jetzt einsteigen, da auch Geld reinbuttern und dann auch mal genau auf die Zahlen gucken können. Wie bleiben die Leute dran? Das ist ja so in den Backends dann auch so zu sehen. Ne? Wann hängt noch wie viel Publikum dran? Da tut sich ja in der Richtung schon was. Ne?
Das stimmt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da trotzdem inhaltlich sehr freie Hand gelassen wird. Und auch wenn dann so ein großer Player dahinter steckt, wird sich trotzdem nicht wirklich eingemischt, sondern auf die Hosts quasi vertraut. Und das finde ich wahnsinnig schön. Das gibt dem Podcast auch irgendwie was Eigenes, was sonst wenig Medien haben.
Das ist so. Also das ist tatsächlich, das ist echt spannend zu sehen. Also gerade auch die Großen, die Ariane auch gerade angesprochen hat, lassen einem tatsächlich viel Freiheit. Übrigens muss man auch sagen, man ist ja für die großen Player auch ein bisschen dankbar jetzt in der Post- oder inmitten Corona-Phase, denn die ganzen sponsorenfinanzierten Podcasts haben natürlich jetzt momentan ein Riesenproblem, denn aufgrund der wirtschaftlichen, jetzt ist es nur eine Delle, das wird aber noch ein richtiger Krater, ist natürlich der Werbeetat, von dem halt eben auch die sponsorenfinanzierten Podcasts leben, der wird natürlich so eingefroren, dass die großen Firmen speziell bei diesen Projekten jetzt erstmal sagen, Leute, sorry, aber wir müssen unser Geld jetzt erstmal woanders ausgeben.
Okay, das ist jetzt schon gleich, wir sind in die ernste Ecke eingebogen des Podcastens.
Ich glaube, das ist ein
großes Problem.
Das soll mir nie wieder passieren, Entschuldigung.
Nein, nicht, dass hier die Sendung mit dem Beisen jetzt noch so seriös geworden ist. Nee, aber ich habe mir mal Gedanken über den Medienpreis an sich gemacht, ob man beim Podcastpreis ein bisschen was lernen kann. Ist das nicht eigentlich eine gute Sache, wenn man dann zukünftig, auch wenn Social Distancing nicht mehr so nötig ist, wenn man sagt so, ey, lass uns Preise doch grundsätzlich mal eben ein bisschen schön in Audio verleihen und dann hinterher direkt zur Party.
Ariana, wie siehst du das?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde es natürlich, Micky und ich haben es öfter gesagt, sehr konsequent, dass wir den Deutschen Podcastpreis als Podcast verliehen haben. Aber ich muss schon sagen, so eine Live-Verleihung in Natura, wenn man sich dann sehen kann und irgendwie den Abend so zusammen hat, finde ich, ist doch was Schönes. Vielleicht kann man das in Zukunft ja einfach kombinieren, dass man sagt, man macht die Preisverleihung und die findet auf einer Bühne statt, aber das Ganze ist später, gibt es dann auch noch zum Nachhören, weil das gibt es, glaube ich, auch noch nicht.
Okay.
Ja, das stimmt, aber man muss auch sagen, also es waren ja dort wirklich sehr viele Menschen nominiert, die einfach wirklich richtig nette, witzige und auch übrigens gut aussehende Leute sind, die man auch auf eine Bühne durchaus hätte stellen können. Und also ich kenne ja auch so diverse Preisverleihungen und bei vielen erscheine ich grundsätzlich nicht. Da hätte ich, glaube ich, sogar als Unbeteiligter Bock gehabt, hinzugehen, um danach, ich sage es auf gut Deutsch, mit einigen richtig zu saufen. Da hätte ich wirklich, wirklich Bock drauf gehabt.
Mit so ein paar Podcast-Gesichtern. Kann man jetzt sagen, bist ein bisschen Podcast-Gesicht. Kannst reden und siehst gut aus.
Ja, hallo, ist Felix Lobrecht denn einfach jetzt so ein Podcast-Gesicht? Das ist doch, also der hat ja sogar einen Spotify-Körper. Ne?
Wir werden gleich ja auch so ein bisschen uns um die Siegerinnen und Sieger kümmern, der verschiedenen Kategorien und akustischen ein bisschen feiern. Was gebt ihr uns mit für die Party? Worauf sollen wir achten?
Immer ein Glas in der Hand und dass es voll ist.
Ja, das ist kein schlechter Tipp. Das
kriegen wir verboten in Radiostudios.
Naja, das kriegen wir hin. Ist ja gerade keiner, der das kontrollieren könnte. Von
du kannst es doch, solange du dich an einem Glas festhältst und nicht an deinem Mitarbeiter, ist doch alles okay.
Und mal ganz grundsätzlich, gibt es etwas beim Podcasten, was ihr nie wieder hören möchtet?
Du meinst, wenn wir selber Podcasts hören?
Mhm.
Also es gibt ja so ein paar, Micky kommt ja auch aus dem Radio ursprünglich, ne, Micky? Es gibt so ein paar Radiofloskeln, die mir richtig in der Seele wehtun. Der Sommer steht vor der Tür, bald ist es wieder soweit.
Ah, Donnerstag-Kinotag.
Alles zusammen. Donnerstag, Sommerzeit ist Erdbeerzeit.
Endlich Freitag, so Dinge, TGIF.
Dafür
hätten wir das auch geklärt.
Also über Donnerstag-Kinotag müssen wir uns derzeit ja nun wirklich keine Gedanken machen. Ne, das ist zumindest schon mal, fällt schon mal flach. Und Veranstaltungstipps,
Hoffen wir, dass sie bald wiederkommen. Ariane Barbory und Micky Beisenherz, ihre akustische Preisverleihung gibt es jetzt direkt über die Homepage des Deutschen Podcastpreises. Haben wir auch verlinkt über deutschlandfunknova.de. Habt noch einen guten Abend und bleibt gesund.
Ihr auch. Ja,
ihr auch. Schöne Feier.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das interviewende Medienmagazin. Es ist Zeit für die ersten Gewinner.
Oh, ich bin schon sehr gespannt, Dennis, dass wir mal gucken, wer beim Deutschen Podcastpreis gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Kategorie. Und zwar mit der Kategorie, die durch die Hörerinnen und Hörer bestimmt wurde. Nämlich der Publikumspreis. Da hat gewonnen...
Müssen wir das irgendwie... Achso, habe ich jetzt den Moment zerstört. Ich wollte noch fragen, müssen wir... Müssen wir das noch irgendwie hinauszögern, wollte ich fragen.
Nicht. Ich weiß
aber du
es
hast schon,
nicht.
Da kam schon so ein
Das ist doch ganz einfach. Gemischtes Hack.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Tommy Schmidt.
dass ihr gewonnen habt, den Publikumspreis für Gemischtes Hack. Und wir haben noch eine Kategorie. Mach mal weiter, Dennis, wenn du magst. Bestes Interview. Beste Interviewerin.
Ja, beste Interviewerin, bester Interviewer. Es gewinnt der Podcast Deutschland 3000. Wird moderiert von Eva Schulz. Es ist ein Ableger ihres Social-Media-Formats, das sie ja auch macht, Deutschland 3000, das ihr vielleicht kennt. Und sie ist jetzt live bei uns. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch, liebe Eva.
Hallo, danke euch.
Die Zeiten sind so komisch. Wir sehen uns nicht auf der Aftershow-Party, sondern hören uns auf der Aftershow-Party. Wie feiert euer Team diesen Preis?
Wir sind jetzt nachher, wenn alle die Kinder haben, ihre Kinder ins Bett gebracht haben, zu einer Videoschalte verabredet, um dann alle zusammen zu hören. Also wir werden nicht mal viel reden, sondern uns einfach nur dabei zugucken, wie wir die Verleihung anhören. Das ist wirklich total absurd. Aber ich freue mich schon drauf, die alle zu sehen.
Ich meine, ausgezeichnet seid ihr in der Kategorie bestes Interview oder beste Interviewerin. Wie ist denn das für dich? Was ist für dich ein gutes Interview? Worauf legst du Wert?
Also wir haben ja dieses Versprechen bei Deutschland 3000, dass man die Leute immer so hört, wie man sie vorher noch nie gehört hat. Deswegen haben wir eine unheimlich intensive Recherche, um erstmal zu wissen, was hat man denn schon alles so gehört oder gelesen von den Leuten. Und dann ist mir auch wichtig, dass ich die immer sowohl persönlich als auch politisch irgendwie drankriege sozusagen. Also dass man nicht nur so ein ganz persönliches Interview hat, sondern auch immer Themen findet, wo die Leute politisch betroffen sind oder was zu sagen können, weil das ja, glaube ich, auch oft so Identifikationsmomente sind für Hörer und Hörerinnen, wo die sagen, ach interessant, dass, keine Ahnung, Mark Forster so und so zur Politik steht oder so. Und diese Mischung ist bei uns ganz wichtig.
Das klingt aber trotzdem am Ende irgendwie handwerklich. Aber ganz viele Leute, die über deinen Podcast sprechen, von denen ich so höre, die sagen, irgendwie bei Eva Schulz habe ich das Gefühl, wenn die mit jemandem spricht, die kriegt nochmal ganz andere Sachen aus dem raus. So höre ich Interviews sonst nie. Ist da noch irgendwas anderes dran?
Wer länger hört, weiß, dass zum Beispiel Haushaltsfragen so ein Spleen von mir sind. Und das ist halt was. Haushaltsfragen sind super, weil jeder wohnt in einem Haushalt und muss irgendwie einkaufen oder mal bügeln oder so. Und das ist irgendwie immer was, wo man sich sehr gut drüber unterhalten kann. Also da hatte ich schon einige so Highlight-Momente. Aber ich habe jetzt keinen Geheimnis oder so. Ich habe es auch nie, ich warte immer noch drauf. Stimmt, Enjoy, bei denen das ja angedockt ist. Mit denen hatten wir mal gesprochen, dass ich irgendwie mal so ein Coaching oder Training mache, wie man eigentlich gute Interviews macht. Und ich habe das bis heute noch nicht gehabt. Ich hätte es aber total gerne, weil dann könnte ich diese Frage jetzt besser beantworten.
Also
wahrscheinlich.
Mit dem Preis also, in der Kategorie in der Tasche, da lösen sie den Gutschein bestimmt irgendwie ein. Also,
ja, ich hoffe. Mal gucken.
Du hast gerade schon dein Team erwähnt. Du hast gerade schon auch gesagt, dass ihr euch sehr viel Gedanken macht, was bisher man von der Person noch nicht gehört hat. Aber wenn man so dir und deinem Gast eine gute Stunde lauscht, da ahnt man, glaube ich, gar nicht so, wie aufwendig am Ende so eine Produktion ist. Was macht ihr da alles?
Also ich habe ja eine Kollegin, Isabella Schreier, die macht Redaktion und Produktion. Die ist so eine Wunderwaffe. Mit der recherchiere ich gemeinsam die Gäste und wir haben so intensive Vorbesprechung. Es gibt auch einen Fragebogen, den wir den Gästen immer zuschicken. Der wird nicht immer ausgefüllt, aber das sind auch so Fragen, wo man manchmal noch so geile Anekdoten rauszieht oder so Aspekte, wo man denkt, ach, das beschäftigt dich gerade. Interessant. Weil ich finde, das ist ja auch ganz oft so, dass du bei Prominenten insbesondere, die werden nach gewissen Themen immer wieder gefragt und ich versuche dann immer so einen Schritt Abstand zu nehmen und zu überlegen, aber wonach hat die noch keiner gefragt, wozu die aber vielleicht auch was sagen können. Deswegen machen wir auch immer so eine Background-Recherche. Also wir überlegen immer, wen kennen wir, der die Person kennen könnte und holen uns dann da noch Infos ein. Das ist auch schön, weil das manchmal Gäste so verunsichert. So, woher weißt du das jetzt, hat Till Reiners gefragt. Das war ein sehr guter Moment.
Und das ist der Trick, den ich hören wollte.
Okay. Ja, genau. Also das ist natürlich, das ist super. Und dann ist ja, also das Format auch dahingehend aufwendig, dass es immer noch mal eine recht krasse Postproduktion gibt. Also ich hau das Interview nicht so raus, wie es geführt wurde, sondern es gibt dann ja immer noch dieses, wir nennen es Kopfstimmen, wo man quasi einmal so in meine Gedanken zoomt in der Audioebene und hören kann, was ich mir jetzt gerade denke, wie ich den Gast ja sehe. Da kann ich beschreiben, wie verhält sie oder er sich gerade, was geht mir da durch den Kopf, was ich mich vielleicht doch nicht traue zu sagen. Oder manchmal kann man halt auch so Zusatzinfos geben, wenn es so sehr inhaltlich wird und nochmal kurz abholen, keine Ahnung, was ist die Geschichte dahinter, wenn ich mit Caroline Herfurth über einen Mauerfall spreche oder mit Clouseau oder so. Und das, dieses Element haben wir total lieb gewonnen, aber ehrlich gesagt hatte ich auch schon Momente, wo ich es echt gehasst habe, weil ich dachte, oh, es ist jetzt so aufwendig und jetzt müssen wir hier, keine Ahnung, Frank Kehl noch Fakten checken. Und ja, also das ist aber auch gut, weil ich finde, das kommt bei vielen Laber-Podcasts oder so Gesprächspodcasts zu kurz, dass man überhaupt mal kurz checkt, stimmt das überhaupt, was die Leute da gerade behaupten? Und die Kapazitäten haben wir halt. Ich glaube, das ist auch eben ein öffentlich-rechtliches Privileg, einfach die Ressourcen dafür zu haben.
Wir haben ja gerade schon erwähnt, den Publikumspreis haben ja die Jungs von Gemischtes Hack gewonnen. Felix Lobrecht, Tommy Schmidt. Felix war ja auch schon mal bei dir als Talk-Gast im Podcast.
In der Tat.
Was hast du über ihn gelernt?
Mit Felix, das war ein sehr interessantes Gespräch. War auch witzig, weil die Leute ganz unterschiedlich reagiert haben. Ich habe Nachrichten bekommen, wo die geschrieben haben, okay, das war ja mal so, was war denn da los? Da war ja ganz komische Dynamik zwischen euch, habt ihr euch irgendwie nicht verstanden? Und andere haben unterstellt, wir hätten miteinander geflirtet. Also das war so die Bandbreite. ich sag mal so, es war auch alles dabei in dieser Stunde. Aber was habe ich über Felix gelernt? Ich höre ihn jetzt auf jeden Fall anders, wenn ich ihn so in seinem Podcast höre. Wir haben uns unter anderem auch darüber ein bisschen gestritten, was für eine Art von Witzen man machen kann und was nicht. Und da finde ich ihn immer eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, weil er da sehr, sehr bewusst auch Grenzen austestet und immer wieder überschreitet. Und ich glaube, zumindest in unserem Gespräch hat er zu sehr runtergespielt, was für einen Einfluss er dadurch auch hat, auch gerade auf junge Hörerinnen und Hörer. Und ja, das fand ich total spannend und war mir so ein wichtiger Aspekt für das Gespräch.
Das ist so eine deiner Ausgaben. Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern Deutschland 3000 als Podcast noch nicht kennt, welche Folge empfiehlst du denn überhaupt so zum Probe- und Reinhören?
Oh, also schwierig, aber eine Folge, die so ein bisschen Kult geworden ist, die ganz am Anfang war die mit Julia Becker. Das ist eine Autorin, die unter anderem beim Neo-Magazin Royal arbeitet. Und mit der bin ich in meine Heimatstadt Borken gefahren und wir haben zusammen am Bahnhof aufgezeichnet. Und ich finde immer besonders schön, wenn es Orte gibt, die zu den Gästen passen, dass man so eine gute Stunde draußen verbringen kann. Deswegen würde ich sagen, sollen die Leute doch da mal reinhören. Oder vielleicht, dazu gab es auch unfassbar viel positives Feedback, die Folge mit Kevin Kühnert. Das war so eine der erste Politiker, den wir da hatten, wo man auch nochmal eine gute Farbe von Deutschland 3000, glaube ich, kennenlernen konnte.
Beste Interviewerin ist Eva Schulz, Deutschland 3000 beim Deutschen Podcastpreis. Wir haben mit ihr gesprochen und sagen herzlichen Glückwunsch nochmal und dir einen schönen Abend, Eva.
Dankeschön, euch auch.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das feiernde Medienmagazin.
Wir feiern die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Podcastpreises, verliehen vor einer guten Stunde.
Und da haben wir die Kategorie Beste Produktion und da gratulieren wir zum Beispiel Talk-O-Mat. Die haben für die beste Produktion in diesem Jahr gewonnen, bei der ersten Ausgabe des Podcastpreises.
Ist ein Spotify-Podcast, wo zwei Promis als Blind Date aufeinander losgelassen werden. Gerade noch mal geguckt, wer so alles da war. Da trifft zum Beispiel Kool Savas auf Bettina Rust oder Miss Platinum auf Howard Carpendale. Mhm. Oder Fina auf Horn jetzt hier.
Das ist auch hier der reinste Talk-O-Mat. Lass uns aber mal jetzt schnell auf die beste journalistische Leistung schauen, weil da ist es, glaube ich, auch ein Podcast, der sehr viele Fans hat.
Das ist Zeitverbrechen und da geht die Fanbasis, habe ich immer so den Eindruck, weit über die Leute hinaus, auch die normalerweise Podcasts hören. Und wir sprechen über den Preis mit Sabine Rückert. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Gerichtsreporterin und Gastgeberin von Zeitverbrechen und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Frau Rückert, und herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön und auch guten Abend zurück.
Sie haben den Podcastpreis in der Kategorie Beste journalistische Leistung gewonnen. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, sehr viel. Also in diesem Podcast, der kommt ja so als Gespräch daher. Ich habe ja habe ja in den ersten 30, 35 Fällen ausschließlich meine eigenen Geschichten erzählt. Jetzt habe ich Gäste dabei, habe aber auch noch jede Menge eigener Geschichten, die ich noch erzählen werde. Aber was da so als Gespräch daherkommt, dass ich so mit Andreas Sendker führe, das ist natürlich, basiert ja auf einer jahrelangen Recherche. Also die Fälle, die ich da erzähle, die habe ich zum Teil über sehr, sehr lange Zeit, manchmal über Jahre recherchiert. Und jetzt aus der Rückschau kann ich sie eben erzählen. Also so nochmal ganz eine ganz andere journalistische Form als die Dossiers, die ich damals in der Zeit darüber geschrieben habe, sondern jetzt erzähle ich das eben auch mit Hintergrund und mit eigenen Einschätzungen und auch mit meinen persönlichen Eindrücken.
Über diese Form würde ich gerne kurz mit Ihnen sprechen, weil Ihr Schwerpunkt ist ja sonst Text. Was haben Sie in den letzten 2 Jahren darüber gelernt, wie Journalismus auch als Audioformat funktioniert? Also welche Limits fallen da weg? Welche kommen vielleicht für Sie hinzu?
Also ich muss sagen, es fallen eher welche weg. Also was gleich ist, ist, dass die Tatsachen zutreffen müssen. Also ich kann nicht irgendwas erzählen oder ausschmücken der Gestalt, dass es dann hinterher mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Die Fakten müssen ebenso zutreffen wie im Text. Denn ich weiß auch, dass mir sehr viele Polizisten, sehr viele Sachverständige, sehr viele Staatsanwälte, Sie haben ja gerade gesagt, das Publikum geht weit über das Podcast-Publikum hinaus. Ich weiß, dass sehr viel in der Polizei der Podcast gehört wird und bei Sachverständigen gehört wird und auch eben von Hinterbliebenen, von Opfern, von Tätern gehört wird. Also die Leute, um die es da geht, die hören auch zu. Und wenn da irgendwas falsch ist, dann kriege ich sofort einen Brief. Es ist aber bisher nur ein einziger Brief gekommen, also die von einer Frau, die mir gesagt hat, dass sie gerne hätte, dass ich ihren Namen noch weiter verfremde.
Die ganzen Menschen, von denen Sie gerade erzählt haben, die dazuhören, sind natürlich auch die, die dazu beitragen, dass Ihr Podcast sehr weit oben in den Hitlisten steht. Mir fällt er immer auf bei den Apple Podcasts, er ist weit vorne dabei. Spotify hat mal so eine Jahresliste für 2019 zusammengestellt. Da sind Sie auf dem 3. Platz bei den meistgestreamten Podcasts gelandet. Und ich habe noch so ein paar Interview-Aussagen von Ihnen im Kopf, dass Sie sagen, Sie sind eigentlich sonst gar keine Podcast-Hörerinnen. Kokettieren Sie da ein wenig?
Nein, oder? Ich bin auch gar nicht in der Altersgruppe. Ja. Ich bin ja doppelt so alt wie die Hörer. Und
haben Sie das Gefühl, Sie haben nur junge Hörer?
Ich weiß, dass ich junge Hörer habe. Also das wird ja auch erhoben bei uns. Also eigentlich streut es sehr weit, aber der durchschnittliche Hörer ist Anfang 30. Das ist der Durchschnitt. Also ungefähr doppelt so, also halb so alt wie ich.
Ihr Podcast zählt zur Gattung True Crime. Die ist ja in Deutschland besonders erfolgreich. Warum ist das so?
Warum der so erfolgreich ist? Also ich glaube, dass er da deswegen erfolgreich ist, weil alles, was ich da erzähle, habe ich erlebt. Und alles, was meine Gäste erzählen, haben sie erlebt. Also die haben sich da auf eine Recherche begeben. Die sind den Protagonisten ihrer Geschichten begegnet. Die haben sehr viel Arbeit in die Recherche reingesteckt. Wir setzen uns nicht hin und lesen irgendwas vor, was andere recherchiert haben oder denken uns was aus oder blasen irgendwelche Meldungen zu Gruselnummern auf. Das machen wir alles nicht, sondern wir erzählen von der Welt und zwar so, wie sie ist und so, wie wir sie recherchiert haben. Das ist das eine. Und das andere ist, wir machen kein Schwarz-Weiß-Denken. Also bei uns gibt es keine, hier ist das böse Monster und hier ist das arme Opfer, sondern manchmal geht es ja auch kreuz und quer bei uns. Man weiß gar nicht genau, wer Täter und wer Opfer ist. Auch diese Geschichten haben wir. Manchmal dreht sich's auch um. Da kommt ein Opfer und behauptet, eines zu sein und hinterher stellt sich raus, es ist die Täterin. Also diese Geschichten und auch diese Geschichten erzählen was über Menschen. Sie erzählen was über die Natur des Menschen und auch über die changierende Natur des Menschen. Und sie erzählen darüber, dass Menschen extrem bösartig sein können, aber auch schon fast heilig sein können. Und das interessiert die Leute. Abgesehen davon, dass wir auch Leute angreifen. Also wir greifen auch Institutionen an. Wir rechnen auch ab mit verschiedenen Methoden, Sachverständigen oder Gerichten.
Und das tun Sie seit fast 2 Jahren. In einem Monat wird Zeitverbrechen 2 Jahre alt. Es gibt also viele Folgen, viele Episoden zur Auswahl. Wer jetzt noch keine gehört hat, welche Episode empfehlen Sie zum ersten Reinhören so?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich würde empfehlen, hören Sie rein bei 110 bei Anruf tot.
Das machen wir. Sabine Rückert, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch nochmal und Ihnen einen schönen Abend.
Ihnen auch. Dankeschön, ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Du schreibst da gerade noch rum in deinem Skript.
Ne? Ach so, ja, Entschuldigung. Folgendes wollte ich nämlich jetzt sagen. Was mit Medien, das nur zum Teil geskriptete Medienmagazin.
Ach, Dennis, lass uns mal weiterschauen auf die Sieger des Podcastpreises. Die sind ja seit gerade öffentlich. Da haben wir zum Beispiel einen Podcast, der gleich zwei Preise abgeräumt hat. Nämlich Bestes Talkteam und Beste Newcomer geht an.
Pardiologie, das ist der Podcast von Charlotte Roach und Mann, die so sehr weit die Türen öffnen und ihr Innerstes in diesem Podcast nach außen diskutieren. Ich finde immer ganz spannend Newcomer, so in dem Genre, ne? Aber da waren viele auch so in der Kategorie, die eigentlich schon lange auch bekannt sind.
Aber jetzt neu im Podcast-Biz wahrscheinlich. Das ist, wir haben jetzt aber auch noch eine Siegerin in der letzten Kategorie, die wir uns anschauen.
In der allerletzten Kategorie.
Mhm. Und die ist schon länger im Podcast-Biz dabei. Bestes Skript, beste Autorin ist geht an das allerletzte Interview.
Vis-a-vis macht diesen Podcast. Sie ist Rapperin, Moderatorin, Schauspielerin und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Podcastpreis.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh Gott, das ist immer noch ein bisschen absurd, muss ich zugeben.
Schön, oder? Aber es sind besondere Umstände, unter denen dieser Preis vergeben wird.
Ja.
Wie feierst du?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein Problem für mich. Ich würde gerne so tun, als ob es mich überhaupt nicht gestört hätte, aber da wohnt so ein kleines narzisstisches Kind in mir, was immer von so einer Verleihung geträumt hat und dass ich dann auch noch gewonnen habe. Es wäre halt für mich wahrscheinlich der Abend des Jahres geworden und ich wäre so der glücklichste Mensch der Welt gewesen und jetzt ist es halt ehrlich gesagt ein bisschen trostlos. Also ich sitze alleine zu Hause, trinke einen Wein und denke mir so, yo, es hätte halt alles ganz anders kommen können, aber es bringt ja nichts.
Ach, deswegen?
Ich habe mir jetzt überlegt, sorry, werde das jetzt positiv umwandeln und werde jetzt umso mehr schreiben und irgendwas tun, dass ich nächstes Jahr wieder nominiert bin und vielleicht dann doch nochmal mit Publikum bei einer richtig tollen Verleihung gewinne. Das ist jetzt mein Plan.
So, that's the spirit. Und damit du nicht ganz alleine heute Abend da rumsitzt, sprechen wir auch noch mit dir ein bisschen, um auch dein Projekt ein bisschen zu würdigen. Du bist ja in einer interessanten Kategorie ausgezeichnet worden. Bestes Skript. Ja. Also das ist jetzt ja endlich mal kein Zwei-Menschen-setzen-sich-hin-und-reden-Podcast. Bei dir geht es ja auch richtig um Storytelling. War das klar, dass deine Geschichte, das allerletzte Interview, direkt ein Podcast werden soll?
Ja, das war klar. Also ich wollte eigentlich ursprünglich ein Buch schreiben, aber die Geschichte, die jetzt sozusagen dort präsentiert wird in diesem Podcast, die habe ich wirklich auch nur als Hörbuch direkt geschrieben. Also das war sozusagen nicht so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal spontan, wandle das jetzt sozusagen um in ein Hörbuch, sondern ich glaube, die Herangehensweise ist so ein bisschen anders, ob man jetzt ein Buch schreibt oder das wirklich auf so eine Hörbuchserie sozusagen auslegt. Deswegen, es war genauso geplant, ja.
Sag nochmal kurz für die das allerletzte Interview nicht kennen, wie erklärst du den Podcast jemandem, der da überhaupt nicht drin ist?
Also tollerweise kann man den Plot ganz kurz und knapp zusammenfassen. Es geht um eine junge Frau, die sich als Moderatorin einschleust beim größten Hip-Hop-Magazin Deutschlands, um den erfolgreichsten Rapper des Landes umzubringen. Das ist ihr Plan und das zieht sich dann sozusagen über 3 Staffeln durch und man verfolgt so ein bisschen, also da geht es nicht nur um diesen Plan, ihn umzubringen, sondern es geht auch ganz viel um ihre Vergangenheit und es geht auch ganz viel um diese Rap-Szene und um eine Frau, die sich in dieser Männerdomäne dort irgendwie durchschlagen muss. Also ja, da passieren auf jeden Fall auf vielen Ebenen viele Dinge.
Wir haben gerade bei den anderen Gewinnerinnen schon gefragt, welche einzelne Episode sie empfehlen. Bei dir ist es wahrscheinlich am besten Staffel 1, Folge 1 anfangen, oder?
Ja, absolut. Also alles andere würde leider keinen Sinn ergeben. Da muss man wirklich es gibt insgesamt 30 Folgen und wäre schon klug, das vom Anfang bis zum Ende durchzuhören.
Okay, machen wir. Was hast du eigentlich jetzt während der 3 Staffeln für dich persönlich gelernt als Medienmacherin?
Also es ist ja wirklich für mich jetzt ein bisschen besonderer vielleicht als für die anderen. Dieses Podcast-Medium ist für mich nicht nur, also für mich ist es schon neu, weil ich habe zwar davor, ich arbeite seit 12 Jahren beim Radio, aber für mich war das der erste Podcast und es ist für mich mein erstes großes Projekt als Autorin. Ich habe mein ganzes Leben geschrieben, aber ich habe mich nie getraut, Dinge zu veröffentlichen und deswegen habe ich während dieser Zeit, so cheesy das jetzt auch klingen mag, gelernt, dass ich eine Autorin bin. Und das ist für mich, glaube ich, das Allergrößte. Und das ist jetzt auch nochmal durch diesen Preis so in einer Form bestätigt worden, die ich mir kaum zu oder kaum erträumen hätte können, weil ich irgendwie immer daran gezweifelt habe, dass ich das wirklich kann. Und ja, jetzt fühle ich mich seitdem wirklich als Autorin. Das ist ganz verrückt.
Und deswegen sagen wir auch nochmal alle herzlichen Glückwunsch für das allerletzte Interview für bestes Skript, beste Autorin beim Deutschen Podcastpreis vis-à-vis. Danke dir.
Vielen, vielen Dank.
Ach Dennis, das war unsere kleine Aftershow-Party hier zum Podcast.
Hat Spaß gemacht, auch in den Klamotten.
Ja, mal ganz entspannt. Also, das ist doch sehr gut. Wobei, jetzt wäre ja eigentlich schon die Uhrzeit, wo du dann auch mal deine Fliege
langsam den Smoking anziehen kann.
Ja. Aber wenn wir uns das mal anschauen, ich meine, wir haben uns natürlich jetzt mit den Siegern gefreut und das auch ein bisschen schön gefunden, dass hier die Podcasting ein bisschen gefeiert wird. Im Interview mit Grit hatten wir schon auch ein bisschen über Kritik gesprochen, die es daran gab. Was ist so dein Fazit?
Also ordentliche Kritik. Das war wirklich ein holpriger Start, muss man ja sagen. Ne? Einmal die Jury und die Frage, wie viel Material bekommen die vorgesetzt, wie gut ist es sortiert und wie kann man sowas überhaupt leisten. Dann gab es diese Kommunikationspannen rund um die Publikumskategorie, wo einfach alle, die eingesandt hatten, dann als mögliche Abstimmungskandidaten standen und drüber stand, das sind unsere Nominierten. Und einfach jeder, der was eingesandt hatte, konnte sich nominiert nennen und hat es dann auch getan. So, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass der Podcastpreis mit dieser Kritik sehr offen umgeht. Mhm. Ich glaube, das muss man zu einer zweiten Ausgabe tatsächlich bereinigen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Kritik da auch so auf taube Ohren gestoßen ist.
Damit machen wir Deckel drauf auf unsere Aftershow-Party zum Deutschen Podcastpreis. Die Liste mit den ganzen Gewinnern könnt ihr auch nachlesen auf deutschlandfunknova.de. Und die nächste Ausgabe von unserem Medienmagazin gibt es dann kommende Woche. Bleibt gesund und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.